Ich möchte vorrei präsentare anche la mia collaboratrice, che è Sara Pocchini. Sara Pocchini è attrice, ha fatto la nostra accademia e era la persona principale a lavorare su questo progetto dal punto di vista archivistico. Io tengo il mio discorso in tedesco, mi scuso in anticipo con le traduttrici perché non seguo proprio una linea che ho preparato scritto, ma piuttosto per seguire anche il materiale visivo. Also dieses Projekt ist ein Projekt, das sich über verschiedene Jahre hingezogen hat und betrifft vor allem den Archivbestand, den audiovisuellen Archivbestand der Scuola Teatro Dimitri, die heute Accademia Teatro Dimitri heißt. Das ist eine Namensänderung, die auf das 40-Jahre-Jubiläum zurückgeht. Das Projekt ist im engen Zusammenhang zu sehen mit einem Forschungsprojekt, das vom Nationalfonds unterstützt wurde, mit dem Titel Clownerien, Teatro di Movimento, Physical Theater. Das ist zu klein. Kultur- und theaterwissenschaftliche Untersuchungen am Beispiel der Scuola Teatro Dimitri im Kontext kultureller Migration in die italienische Schweiz. Dieses Forschungsprojekt verfolgte drei Linien. Auf der einen Seite der Clown, der steht natürlich im Zentrum, weil er der Schulgründer ist, Dimitri, und beschäftigt sich deshalb mit der kulturellen Anthropologie der Theorie des Clowns. Auf der anderen Seite haben wir eine theaterwissenschaftliche Geschichte, nämlich die Entwicklung dieses spezifischen Genres, das an der Academia unterrichtet wird, nämlich Physical Theater. Begonnen hat das mit dem Namen Teatro di Movimento, also Bewegungstheater. Und zum Dritten hat es einen sozialkulturellen, sozialhistorische Forschungslinie, die sich mit der kulturellen Immigration in die Schweiz, in die italienische Schweiz befasst. Wir sehen diese Schulgründung eigentlich im Rahmen dieser kulturellen Immigration in die italienische Schweiz, die bereits Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen hat, wie Sie sicher wissen, viele Maler, viele Musiker, viele Schriftsteller, Tänzer und so weiter sind in die südliche Schweiz eingewandert, weil sie hier leben wollten, weil sie hier Bedingungen vorgefunden haben, die der Entwicklung ihrer Kunst förderlich waren. Und wir sehen eigentlich auch Dimitri als einen Spross dieser kulturellen Einwanderung ins Tessin. Dimitri selber ist 1935 geboren in Ascona als Sohn einer Künstlerfamilie. Sein Vater war Bildhauer, seine Mutter hat Kostüme für Marionetten gemacht. Und die Familie Müller war eigentlich Teil der Asconeser Bohème der 30er Jahre. Dimitri hat 1970 das Theater gegründet und 1975 die Schule, die damals noch Scuola hieß. Das ist das Hauptgebäude der Scuola oder eben jetzt Accademia in Verso. Die Accademia ist seit 2006 Teil der SUPSI, der Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, offeriert einen Bachelor, einen Master, eine Formazione Continua, also Advanced Studies in Performance, macht viele Projekte für Schulen, arbeitet mit Kindern, vereinigt in sich ungefähr 50 Studierende, also Bachelor und Master, ungefähr die Hälfte aus der Schweiz, etwa 30% aus den Nachbarländern der Schweiz, Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, und die restlichen 20% kommen ein wenig von überall her. Wir haben Studenten aus China, aus Israel, aus Kolumbien, aus Russland, aus Polen, Brasilien, Mexiko. Eigentlich ist bei uns ein sehr internationales Gemisch. Die Unterrichtssprache ist im Bachelor Italienisch, im Master Englisch Und diese Tatsache, dass die Leute aus der ganzen Welt kommen, beeinflusst auch sehr das Unterrichtsgeschehen. Ist natürlich auch möglich, muss ich sagen, weil wir nicht Literatur- und textbasiertes Theater in erster Linie sind, sondern eben Physical Theater, also die Hauptausdrucksformen der theatralischen Präsentation über den Körper läuft. Wenn man nun Dimitri fragt, warum er überhaupt diese Schule gegründet hat, dann sagt er, ja, ich wurde immer wieder gefragt, wo kann man das lernen, was du so kannst? Und er war natürlich ein guter Akrobat, ein Musiker, der ganz verschiedene Instrumente spielte, 4 gleichzeitig teilweise, also tatsächlich hat er im Mund verschiedene Trompeten, Flöten und so weiter. Er war ein guter Tänzer, war ein Mime, ist ein Clown. Und er meinte dann, ja, stimmt, das kann man eigentlich nicht lernen, dieses spezifische Genre, das sich ein bisschen bewegt zwischen verschiedenen Künsten, also zwischen den Zirkuskünsten, dem Clown und dem Theater. Drum rufe ich diese Schule ins Leben. Das ist seine subjektive Sicht. Also er hat dann zusammen mit dem tschechischen Mimen Richard Weber, der eigentlich das pädagogische Rückgrat der Schule war, diese Schule gegründet und natürlich mit seiner Frau, weil ohne Gunda Dimitri wäre gar nichts gegangen. Sie war die erste Theaterdirektorin und dann auch Schuldirektorin. Aber jetzt aus historischer Gesicht oder kulturgeschichtlicher Sicht gesehen, entsprach es natürlich einem Trend, dass man versuchte, verschiedene Theatertraditionen zusammenzuführen, der Commedia dell'arte, die Zirkuskünste und das literaturbasierte Theater. Jetzt fehlt es aber doch, das andere Slide. Hat nicht funktioniert. Also dann bleiben wir noch bei diesem. Ganz schnell vielleicht hier ein Exkurs zur Theatergeschichte. Das Theater hat sich eigentlich in der Renaissance überhaupt erst so ausdifferenziert. In der Antike war Theater noch eine Totalität von Musik, Tanz und Wort und Text, also und Theater. Im Verlauf der Renaissance begann sich Theater auszudifferenzieren in nur Tanz, Ballett ist entstanden in der Zeit, in nur Text, literaturbasiertes Theater, also Theater, das auf Grundlage eines Theaterstücks funktioniert, und Musiktheater, nämlich Oper. Und in diesem Zusammenhang wurde auch quasi ein bisschen klassifiziert, also beispielsweise die komischen Figuren des Volkstheaters, die wurden marginalisiert und da gab es regelrecht quasi theaterpolitische Entscheide. In Deutschland war das der Johann Gottlieb Gottsched, der 1937 per Dekret den Harlekin von der Bühne verbannt hat. In Frankreich war es das napoleonische Theaterdekret, das auch verboten hat, dass Clowns, Arlequins in den Grand Théâtre in Paris auftreten, und die komischen Figuren wurden somit auf die zweitrangigen Bühnen verbannt. Das war dann bald der Zirkus, das war das Varieté und so weiter. Vor diesem Hintergrund muss man den Trend in den 70er Jahren sehen, der rebellierte. Das war ja auch die Zeit, als man versuchte, in Frage zu stellen, ob es richtig sei, die Kultur so quasi als Zweiklassenkultur zu sehen. Highbrow Culture gegen Lowbrow Culture. Also es gibt den berühmten Aufsatz von Umberto Eco, Apokalittici e integrati, der dieser Fragestellung nachgeht. Also auf der einen Seite die Volkskultur für die niedereren Schichten, das ist dann Comics, das ist irgendwie Boulevard, das ist Varieté, und die Hochkultur, das ist Literaturtheater, das ist die ernste Literatur, das ist die Oper, das sind die Konzerte, das ist die klassische Musik. In den 70er Jahren begann man sich ja zu wehren gegen diese Zweiteilung. Und vielleicht am deutlichsten, die Rockmusik hat dagegen rebelliert. Vor diesem Hintergrund ist auch diese Schulgründung und auch die ersten Studenten sind vor diesem Hintergrund zu sehen. Die Unterrichtsfächer der Akademie sind eigentlich immer noch dieselben. Das ist Akrobatik, Pantomime, Rhythmus, Stimmbildung, Maskenbau und Maskenspiel, moderner Tanz, Theaterimprovisation, Maskenbildung, Kostümgeschichte, Theater, Theorie und Geschichte und dann verschiedene Workshops und Ateliers zu verschiedenen Themen. Diese Grundstruktur der Schule hat sich eigentlich bis heute gehalten. Nun, das ist der Kontext. Was haben wir angetroffen an Archivmaterial? Jetzt gebe ich das Wort an Sarah, weil sie hat, als ich zur Schule kam, war ich schon bei Memoriaf und hatte deshalb ein sensibilisiertes Bewusstsein in Bezug auf die audiovisuellen Quellen und habe entdeckt, dass tatsächlich die Scuola damals seit 1975 alles aufgenommen hatte, was entstanden war im Rahmen der Ausbildung, also Zwischenproduktionen der Studierenden, Schlussproduktionen, Varietés und natürlich auch Dimitri selber hatte ein reichhaltiges Videoarchiv. Das stellte uns vor das Problem, diese verschiedenen Materialien zusammenzusuchen. Ein großer Teil lag bei Richard Weber, dem Schulmitgründer. E ora cambio lingua e chiedo a Sara di spiegarci un po' cosa abbiamo incontrato in quegli anni, qualche anno fa, quando abbiamo deciso di chiedere a Memoriaf di aiutarci per mettere a posto il nostro archivio audiovisivo e a digitalizzarlo.
Buonasera. Allora, quello che abbiamo trovato è stato una montagna di materiale che nessuno si aspettava, credo, sparso in diversi posti, molto da Richard Weber, che aveva un archivio privato a casa sua. Alcune cose erano di proprietà privata di alcuni insegnanti, c'era una buonissima parte di materiale che stava ancora a scuola e quindi la prima cosa è stata mettere insieme tutto quanto, assicurarsi dello stato del materiale che non sempre era buono e poi provare a creare un ordine dentro questa montagna di cose che rendesse conto, direi, dello sviluppo della scuola sia da un punto di vista artistico che da un punto di vista pedagogico, perché c'era una circostanza fortunata che è stata che il progetto che ha sostenuto Memoriaf si è svolto in parallelo con la nostra ricerca sullo sviluppo della pedagogia della scuola. E quindi io ho potuto lavorare fianco a fianco col cofondatore della scuola, guardando tutti i video che erano nel suo archivio e facendomi raccontare come la pedagogia, le materie di insegnamento si siano leggermente modificate nel corso di 35 anni di scuola e quindi potendo avere una contestualizzazione molto più viva di quello che si vedeva solo sul video. Allora, ci siamo trovati di fronte a tantissimo materiale e abbiamo deciso di concentrarci poi, di fare una scelta. E questa scelta si è concentrata prima di tutto su tutte le registrazioni dei pezzi finali, che sono le occasioni in cui confluiscono tutte le materie che si imparano nella scuola e quindi si può vedere la loro trasposizione dal contesto pedagogico al contesto artistico. E dopo abbiamo anche deciso di fare una scelta dagli anni 90 in poi di tutti quelli che sono stati documenti relativi alle presentazioni interne della scuola, che sono presentazioni che si concentrano ognuna su una delle materie di insegnamento e sono, direi, delle presentazioni sono più specifiche rispetto alla pedagogia, ma quello che voglio dire è che unendo questi due filoni possiamo avere un ritratto abbastanza completo della scuola come è stato dagli anni 70 fino ad oggi e possiamo anche vedere riflesso lì dentro come il panorama teatrale con cui la scuola si deve confrontare è cambiato. Voi delle cose ancora più tecniche?
Ich glaube, wir lassen das vorläufig mit den technischen Aspekten, da kann man sonst nachher noch Fragen stellen. Das sind also die Kategorien, die wir ausgewählt haben für die Digitalisierung. Es betraf die Materialien zur Didaktik. Das Varieté, das ist ein eigener Theatergenre, der sich am Café Chantant, französischen Café Chantant orientiert. Eine Art Theater kann man fast nicht sagen. Es ist eigentlich etwas zwischen Zirkus und Theater, weil es eine Aneinanderreihung von artistischen Nummern ist, die miteinander verbunden sind, manchmal durch eine Geschichte, aber nicht unbedingt, mit viel Musik, viel Körperbewegung, Akrobatik drin. Dieses Genre hat sich Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt in Paris. Und das wurde zum festen Bestandteil im Rahmen der Didaktik der Schule, ist heute noch sehr wichtig. Also jedes zweite Jahr, im zweiten Bachelorjahr, machen unsere Studierenden ein Varieté und gehen damit auf Tournee. Und es ist interessant zu sehen, dass das eigentlich immer noch das Theatergenre ist, das am besten, das die größte Publikumsresonanz hat, also Populärkultur, ist immer ausverkauft und ist sehr beliebt, nicht unbedingt bei den Studierenden, die dann manchmal schon finden, aber beim Publikum. Dann auf der anderen Seite die individuellen und die kollektiven Abschlussarbeiten, die sind dann aus anderen Gründen interessant, das ich nachher erkläre. Dann haben wir eine Auswahl der Stücke der Compagnia Dimitri, weil das Teatro für eine Zeit lang eine eigene Kompanie hatte. Und natürlich auch die Soloprogramme von Dimitri selber, der sich auch überhaupt nicht gekümmert hat darum, dass seine Aufnahmen irgendwann mal gesichert sein sollten. Zum Glück hat das Schweizer Fernsehen, also RSI und die anderen Fernsehstationen, sehr viel Material von und über Dimitri selber, weil sonst wäre das alles verloren gegangen, jetzt abgesehen von diesen Sachen, die wir jetzt im Rahmen dieses Projekts auch digitalisiert haben. Ich bringe jetzt ein paar Beispiele mit Bild von diesen Kategorien, die wir in unseren Archiven zu finden sind. Das beispielsweise ist ein wichtiger Unterricht im Rahmen der Didaktik, das heißt Ginnastica Specifica und Giocoleria con una Pallina, weil unser Schulmitgründer, also eben eigentlich der pädagogische Kopf der Akademie, der also ehemaliger ist jetzt 83, Richard Weber, der Tscheche, hatte diese Methode entwickelt, um quasi von der Bewegung zur theatralischen, also quasi vom Spiel mit meinem Ball zur theatralischen Geste zu kommen. Und interessant zu sehen, auch für mich, die dann viel später zur Akademia gekommen ist, ist, dass sich diese Didaktik über diese 40 Jahre hinüber erhalten hat und heute noch total gut funktioniert. Also noch immer haben wir bestätigt, auch von Seiten der Studierenden, dass das eine Methode ist, eine Technik, die ihnen sehr viel hilft für diese Art von Theater, die hier gelernt wird. Hier ein modernes Beispiel. Also die Pädagogik ist unterteilt in ein erstes Jahr, wo man vor allem die Technik erlernt, ein zweites Jahr, wo man interpretiert, Tragedia Greca, griechische Tragödie, Commedia dell'arte, verschiedene Sachen. Und im dritten Jahr wird vor allem mit Hilfe der erlernten Technik kreiert, eigen kreiert. Weil die Studierenden, die bei uns abschließen, die gehen ja dann nicht in erster Linie als Schauspieler an irgendein festes Theater, sondern meistens gründen sie ihre eigenen Kompanien, arbeiten alleine oder zu zweit. Darum müssen sie eigentlich fähig sein, ihr eigener Autor auch zu sein. Das ist auch ein wichtiger Aspekt des Physical Theaters. Physical Theater ist auf der einen Seite ein Theatergenre, das vor allem mit dem Ausdruck über den Körper funktioniert, aber, es kann aber auch Text drin haben, das ist nicht der springende Punkt, aber vor allem Darsteller sind ihre eigenen Autoren, also man nennt das auch oft postdramatisches oder ist Teil des postdramatischen Theaters, weil es ein Theater ist, das sich nicht auf ein Theaterstück abstützt, sondern eine eigene Kreation erschafft. Das ist ein Beispiel aus der Creazione Danza. Das sind jetzt zwei Schauspieler, die sind da miteinander die haben beide lange Zöpfe und haben diesen verbunden und haben dann durch diese Zwangsverbundenheit durch die Haare eine Tanzkreation erschaffen, die sehr beeindruckend war. Hier gibt es verschiedene Beispiele des Varieté. Sie sehen irgendwie auch von den Farben her und dem Ausdruck, obwohl das jetzt durch die Jahre geht, sind die Bilder nicht grundsätzlich verschieden und das hat auch damit zu tun, dass, wie ich sagte, dieses Genre sich eigentlich nicht grundsätzlich geändert hat. Ein Varieté ist immer noch ein Varieté. Natürlich, was sich ändert, und das wäre dann auch interessant zu erforschen, das kann man jetzt aufgrund dieser audiovisuellen Dokumente, ist, ob sich der Sinn für Humor geändert hat. Also lacht man noch über dasselbe, worüber man vor 40 Jahren gelacht hat. Das ist nicht so selbstverständlich. Das sehen wir auch oft bei unseren Studierenden, wenn wir ihnen irgendwelche Clown-Nummern beliebt machen möchten, die wir dann von YouTube fischen aus den, was weiß ich, 40er, 50er, 60er Jahren, und da bewegt sich keine Miene, sie finden das gar nicht mehr lustig. Das sind Beispiele der Lavori Collettivi di fine Formazione, also der kollektiven Abschlussstücke. Da ist es wichtig, dass die Studierenden mit einem professionellen Regisseur konfrontiert werden. Also uns interessiert es, wie diese Studenten dann, wenn sie mit einem professionellen Theatermacher quasi unter seine Fittiche genommen werden, was dabei entsteht. Und da kann man sagen, hat die Schule eine Entwicklung durchgemacht, dass man früher diese Leute eher im eigenen Umkreis gesucht hat, und immer mehr versuchen wir jetzt da Leute zu suchen aus verschiedenen kulturellen Kontexten. Also mal ist es ein italienischer Regisseur, vor 2-3 Jahren war es einer aus Moskau, dann ist es mal ein Franzose, ein Deutscher und so weiter, um da ja unsere Kompetenz nicht in der Recita, also im Text liegt, sondern in der körperlichen Expressivität, ist es interessant zu sehen, was geschieht, wenn Professionisten aus verschiedenen Feldern sich mit den Kompetenzen unserer Studierenden konfrontieren. Das letzte Beispiel von Lavoro Collettivo ist dieser Orlando Furioso. Da zeige ich ganz zum Schluss noch einen ganz kurzen Videoclip. Das ist insofern interessant, weil es sich da ja um einen sehr alten Text handelt, aus dem 16. Jahrhundert von Ariost, in Szene unsere Studierenden mussten mit dem alten Ariost italienisch rezitieren, also die haben mit dieser alten Sprache, die man ja heute kaum mehr versteht, aufgeführt, und das wurde aber in Szene gesetzt von einem sehr renommierten Regisseur, Volker Hesse, der absolut ein klassischer Theaterregisseur ist. Also es interessierte uns zu sehen, was kommt raus, wenn ein klassischer Theaterregisseur mit so einem Text mit unseren Schülern, die ja auf Bewegung spezialisiert sind, arbeitet. Dann die Recherche, ich spreche jetzt, wie Sie merken, ein bisschen schon davon, was könnte die Forschung interessieren, wenn sie mit diesen audiovisuellen Dokumenten arbeitet. Was hingegen sehr interessant ist bei den Lavori Individuali di fine Formazione, also sind die individuellen Abschlussarbeiten, sind, was die Studierenden für Themen wählen. Also die Aufgabestellung war eigentlich immer, sie mussten eine real existierende oder eine fiktive Persönlichkeit wählen, Person, also konnte ein Schriftsteller sein oder eine fiktive Figur, und das theatralisch umsetzen in einem kurzen Theaterstück. Welche sind die Themen, welche sind die Figuren, die die Studierenden im Verlauf der Jahre interessieren? Was sind die Probleme, die sie auf die Bühne bringen möchten? Hier sehen wir eine Studentin, die im Jahr 2000, die Liesel Karlstadt, also das war die Partnerin von Karl Valentin, interpretiert hat. Dann unten sehen wir Julian Mücke, der einen computerspielsüchtigen Jugendlichen, der völlig desaströse zwischenmenschliche Beziehungen führte, dargestellt hat. Hier sehen wir eine Halb-Brasilianerin, Halb-Schweizerin, Naima, die sich mit ihrem weißen Anteil, also mit dem Anteil ihres Europäischseins in ihrer Identität auseinandergesetzt hat. Unten Christa Barrett interpretiert Elizabeth Tudor, Mary Tudor, die englische Königin aus dem 17. Jahrhundert, die keinen Thronnachfolger zur Welt bringen konnte, und oft kommen Frauenthemen zum Beispiel auf die Bühne. Dann haben wir hier Elvio aus Argentinien, der den Männlichkeitswahn im Zusammenhang mit Militarismus seiner Kultur nachgegangen ist, und unten Florian, der einen durchgedrehten Börsenmakler in Szene gesetzt hat. Und das war wirklich in dem Jahr, als der große Börsencrash, glaube ich, anstand oder kurz danach. Also interessant zu sehen, quasi soziologisch, was die Jungen bewegt und welche Stile sie wählen, welche Ästhetiken, um das darzustellen. Abschließend würde ich sagen, in der Didaktik, das sind jetzt einfach Trends, ne? Wir haben diese Forschung jetzt aufgrund der audiovisuellen Dokumente noch nicht gemacht. Wir hoffen jetzt, dass es Theaterwissenschaftler oder auch Historiker, Kulturhistoriker gibt, die sich für sowas interessieren. In der Didaktik sehen wir eine Entwicklung von der vom soliden Handwerk zur Kreation. Das Varieté bestätigt sich als zeitloses Genre der Unterhaltungskultur. In den kollektiven Abschlussarbeiten sehen wir einen starken Trend zur Professionalisierung. Und die individuellen Abschlussarbeiten sind sicher ein Spiegel der Zeitthemen einer Generation. Und wie komme ich jetzt dazu? Also was Sie jetzt zum Schluss sehen, ist ein ganz kleiner Clip zu Orlando Furioso, das ich Ihnen vorher charakterisiert habe. Da war einfach interessant zu sehen, wie ein klassischer Stoff mit einem klassischen Regisseur mit unseren Schauspielern arbeitet. Und diese Produktion, wir fanden sie so gut, dass wir sie einen ganzen Monat ans Europäische Theaterfestival in Avignon geschickt haben. Die sind während eines Monats jeden Abend aufgetreten in einer alten Kirche und der Saal war eigentlich immer ganz voll.